Liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir haben in den vergangenen zwei Tagen darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die eine Lösung für ihre Fragen nach Sinn suchen. Wie Gott aussehen könnte und wie er uns, die Menschen, möglicherweise ansieht. Vorausgesetzt, wir können dies überhaupt wissen. Vorausgesetzt, wir können überhaupt ein Wissen davon haben, wie Gott denkt. Zumindest über uns denkt und wie er uns Menschen ansieht. Doch wie könnte es dann weitergehen? Wie könnten die darauf folgenden Gedankengänge aussehen? In meiner Arbeit beschäftigt mich seit vielen Jahren die Frage, Nähe zu Gott, kann es das überhaupt geben? Ist das überhaupt möglich? Wenn es diesen Gott gibt, woran wir auch in dieser Gemeinde glauben, ist er dann ein ferner Gott? Oder ist es wirklich möglich, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Erhört er uns? Oder ist das alles Kinderglaube, den wir uns in solch aufgeklärten Zeiten nicht mehr geben sollten? Sind wir nur Zeremonienmeister, die ihre Rituale, ihre Formen abspulen, ohne wirklich etwas davon zu wissen, ob das, was wir hier zur Ehre Gottes machen wollen, überhaupt von ihm, dem allmächtigen Gott, angenommen, wahrgenommen wird? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern, Onkel, Tanten, meine Großeltern, meine Geschwister waren und sind alle gläubig. Als jüngstes Kind war sozusagen auch mein Weg dann vorgezeichnet. Da wir ja nun Baptisten sind und die Gläubigentaufe praktiziert wird, ließ ich mich mit 15 Jahren auf das Bekenntnis meines Glaubens hintaufen. Und ich werde mich bestimmt hier nicht hinstellen und sagen, dass das alles nur Mumpitz war, nur weil ich erst 15 Jahre alt war. Vor kurzem habe ich Aufzeichnungen von mir gefunden aus dieser Zeit. Und ich kann auch nur immer wieder davor warnen, Kinder in ihrem Zugang zu Gott und Glauben nicht ernst zu nehmen. Wir sollen den Glauben von Kindern sehr ernst nehmen. Trotzdem frage ich mich heute, ob meine Entscheidung damals nicht auch stark von der Gemeinschaft geprägt und geführt wurde, in der ich war. Ob ich wirklich eine ganz eigene Entscheidung für mich und mein Leben getroffen habe, ja treffen konnte überhaupt. Dietrich Bonhoeffer ist vielen auch Nichtchristen bekannt. Der Theologe und Schriftsteller, der mit seinem Bruder auch an der Planung zum Hitler-Attentat beteiligt war, hat mit seiner aufrechten Haltung und seinem Glaubenszeugnis bis heute bei vielen Menschen Eindruck hinterlassen, nicht nur bei Christen. Und da wird von ihm berichtet, dass er als Dozent, er war ja theologischer Lehrer, mit seinen Studenten darum bat, gleich zu Beginn in seiner ersten Stunde mit seinen Schülern, dass sie ihre Lehrbücher schließen sollten. Und dann sprach er sozusagen eindringlich auf sie ein, dass sie das, was sie in der Bibel lesen, gelesen haben, auf sich beziehen. Du bist gemeint, ich bin gemeint. Und vielleicht geht es auch einigen oder gar vielen Christen so, dass sie Teil einer Kirche, einer Gemeinschaft Gläubiger sind, aber die Sache mit Gott als etwas ansehen, das eben sozusagen in der Gemeinschaft stattfindet. Wir schließen am Sonntag das Tor unserer Kirche, unserer Gemeinde und gehen unserer Wege, aber in dem Alltag, der dann folgt, kommt Gott wenig oder nicht mehr vor. Mit dem, was wir in der Bibel lesen können heute noch, sind nicht nur die Menschen gemeint, die zu Zeiten Jesu vor 2000 Jahren lebten. Der Gott der Bibel meint auch uns hier und jetzt. Sie, mich, dich, ganz persönlich. Das durfte ich auch erfahren, nachdem ich mich fast 30 Jahre von Glaube, von Gemeinde verabschiedet hatte. Im Zuge einer ganz notwendigen inneren Lösung ja vom Elternhaus, löste ich mich auch von Glaube, von Gott und Gemeinde und lebte mein Leben ohne Gott. Und es gab zwar in der Rückschau Situationen in meinem Leben, in denen ich auch diese Frage stellte, die Thema unseres ersten Abends in dieser Woche war, es muss doch eine Lösung geben. Und dass eine wie auch immer geartete Lösung vielleicht etwas mit dem zu tun haben könnte, für was ich mich als 15-jähriger Schüler entschieden hatte, hatte ich verdrängt. Mein Glaube war sozusagen im Laufe der Jahre verschüttet worden, untergegangen, wie ein kleines Boot in der offenen See des alltäglichen Lebens. Ich konnte in meiner Jugend mit klassischer Musik kaum etwas anfangen. Das änderte sich im Laufe der Jahre. Als junger Mann entdeckte ich irgendwann die Musik von Johann Sebastian Bach und begann sie zu schätzen, ja zu lieben. Und dieser Bach ist ja auch aus Sicht anderer Komponisten, Kollegen, der Meister der Musik. Schubert sagte mal, wir sind alles Stümper gegen ihn. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber... Oder Beethoven sagte mal über Bach, er sollte eigentlich mehr heißen. Ich hörte viel Bach und machte mir nicht viel Gedanken über das, was dann da gesungen wurde bei Bach. Mir wurde erst später bekannt, dass Bach über die meisten seiner Werke, zumindest seiner geistlichen Werke, die Initialen SDG setzte. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Über einige andere Werke übrigens setzte er ein JJ aus dem Lateinischen, was bedeutet Jesus hilf. Jesus hilf. Wir finden in der Musik Bachs Texte, die der Bibel entnommen sind, aber auch Texte von christlichen Lieddichtern wie Paul Gerhardt und anderen. Und wenn man sich für diese Musik interessiert, dann ist es irgendwann noch unvermeidlich, dass man den tiefen und sorgfältig ausgewählten Texten darin begegnet. So ging es mir auch. Nach fast 30 Jahren Ferne wurde ich nach einiger Zeit fragend nach dem, was dahinter steht in dieser großartigen Musik. Bis dahin, dass ich in einem Büro, in dem ich in der Mittagszeit immer für mich allein war, irgendwann die Bibel mitgenommen hatte und aufschlug und las, was ich teilweise zuvor auch in Bachs Musik gefunden hatte. Und erstaunt war darüber, wie aktuell das auf mich wirkte, was da vor 2000 Jahren und länger aufgezeichnet worden war. Je mehr ich in dieser Bibel las, desto mehr wollte ich Zugang finden zu den Wahrheiten, die ich in ihr finden konnte. Vieles war mir gar nicht so unbekannt. Ich erinnerte vieles auch aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend. Und ich fragte mich immer öfter, was wäre, wenn das, was ich dort lese, wirklich wäre, wahr wäre? Was wäre, wenn es stimmte, was Jesus sagt, dass er Weg, dass er Wahrheit, dass er Leben ist? Was ist, wenn es stimmte, was Jesus zu seinen Jüngern sagt und damit auch die meint, die ja jetzt an ihn glauben, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Was ist, wenn wir anfangen, das, was wir glauben, das Gebet, dass es nicht an der Zimmerdecke des Büros hängen bleibt, sondern tatsächlich dort ankommt, wo es hin soll. Bei eben dem, der sagt, dass er bei denen sein wird, die an ihn glauben. Bis zum Ende der Welt. Was ist, wenn es stimmt, was Jesus Christus sagt? Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, es ist in der Tat ein Wagnis, diesen Worten zu vertrauen, diesen Worten zu glauben. Das ist ja Glauben, dass man anfängt, dem zu vertrauen. Allein diesen seltsamen, merkwürdigen Moment zu wagen, dass ich sozusagen ins scheinbare Nichts hinein etwas sage und glauben soll, dass es nicht etwas ist, was nur ich höre. Und bevor ich da vertrauen, bevor ich das glauben konnte, dachte ich an die vielen Jahre, in denen ich dem Gott, auf dessen Namen ich mich als junger Kerl habe taufen lassen, wahrlich keine Ehre gemacht hatte. 30 Jahre Ferne von Gott bedeutete auch Finsternis, Orientierungslosigkeit, bedeutete auch, dass ich Menschen verletzt hatte, gedankenlos, vielleicht hier und da gar willentlich. Sollte er, dieser Gott, überhaupt irgendein Interesse daran zeigen können, dass ich zurückkehrte? Ausgerechnet ich. Doch bevor ich da weiter drüber nachdachte, wagte ich irgendwann einfach diesen Schritt. Ich schlug die Bibel zu, die ich im Büro immer in dieser Mittagszeit aufgeschlagen hatte und nannte irgendwie ganz unbeholfen diesen Namen. Und liebe Gäste, liebe Gemeinde, wir müssen wissen, dass dieser Christus an derselben Stelle in der Bibel, in der er sagt, dass er das Brot des Lebens ist, Folgendes auch sagt. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sind wir auf der Suche, so wie ich auf der Suche war? Ist es vielleicht der Grund, warum Sie heute Abend hier sind? Dann möchte ich Ihnen sagen, dass Ihre Suche nicht vergeblich sein muss. Bei mir war es auch nicht anders. Nach all dem Kram, nach all dem Mist, nach all den Niederlagen und den üblen Erfahrungen meines Lebens, nach 2 Lebenszusammenbrüchen mit Scheidung, nach Verlust des Arbeitsplatzes und vielem, vielem bitteren mehr, nach all den finsteren Stunden der Schuld, die ich plötzlich ganz deutlich irgendwann auf meinen Schultern spüren durfte, geschah nur eines, als ich diesen Namen Jesus aussprach. Ich wurde, so habe ich es immer bezeichnet, innerlich umarmt. Ohne ein Wenn, ohne ein Aber, ohne eine Frage danach, warum erst jetzt oder was hast du getan? Warum bist du hier? Ich erlebte ebenso das, was wir gestern Abend über diesen reichen jungen Mann und Jesus hören konnten. Wir erinnern uns, 2 Welten stoßen da sozusagen aufeinander. Dieser junge Mann, der aus einem ganz anderen Reich sozusagen kommt. Und es steht dort jener umwerfende Satz, jener in jeder Hinsicht bedeutsame Satz und Vers, der uns zeigt, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben, die Neue Genfer übersetzt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus sah mich auch voller Liebe an. Das werde ich auch nie vergessen. Diesen Moment, in dem ich einfach nur angenommen worden, wie ich wurde, wie ich bin. Und so ist es ja auch mit dieser fantastischen Geschichte vom verlorenen Sohn, die zu den besten Bildern der Weltgeschichte, der Weltliteratur überhaupt gehört. Sie entstammt ja der Bibel. So oder so ähnlich kam ich mir auch vor, als hätte ich mein ganzes Erbe sozusagen auf den Kopf gehauen und fragte mich nun, ob ich so überhaupt vor diesem Vater wieder erscheinen konnte. Und was macht dieser Vater? Jesus zeigt uns den Vater, wie er wirklich ist. Der nicht auf dem Thron sitzt und sagt, na, wollen wir doch mal gucken, wie der da zurückkommt. Sondern was macht er? Er läuft ihm entgegen. Er nimmt ihn in den Arm. Er feiert ein Fest. So ist dieser Gott. Niemanden stößt er zurück, der zu ihm kommt. Und schon im Alten Testament ist das so. In Jeremia 29 dürfen wir das lesen und hören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Suchen wir den liebenden Gott von ganzem Herzen, dann sollten wir dem vertrauen, was wir da hören können. Wir werden ihn finden. Gott ist Liebe. Er schaut uns voller Liebe an. Und das können Sie mir, das könnt ihr mir wirklich glauben, es hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich hatte darauf eigentlich immer am meisten gehofft in meinem Leben, dass sich endlich etwas ändern würde. Und wie oft hatte ich mir das vorgenommen, kennen wir das nicht alle irgendwie ein bisschen, dass man sich vornimmt, anders zu werden, um dann Fortschritte irgendwo vielleicht zu sehen, eines Tages dann aber feststellen zu müssen, ich habe mich nicht verändert, das war nur eine Episode. Es ist meine ganz persönliche Überzeugung und Erklärung, das ist nicht in Stein gehauen, aber ich glaube nicht, dass man sich selbst verändern kann. Und wenn mir jemand das in der Seelsorge sagt, ich verändere mich, ich möchte mich verändern oder ich habe mich verändert, also ich bin daran immer gescheitert. Verändert oder besser verwandelt wurde nur etwas durch den Weg, den ich dann mit Gott gegangen bin. Das kann ich nicht selbst. Doch zurück zum Thema des Abends. Nähe zu Gott unmöglich? Geht das überhaupt? Die Bibel sagt in Jakobus 4, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und liebe Gäste, liebe Gemeinde, suchen wir die Nähe Gottes mit aufrichtigen Absichten, dann werden wir seine Nähe erfahren. Und wenn wir die Nähe Gottes suchen, dann müssen wir einen Namen kennen. Jesus Christus. Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das lesen wir im Johannesevangelium, aus dem auch die wichtigsten Worte dieses Abends stammen. An diesem Namen kommt eben niemand vorbei, der auf der Suche nach der Versöhnung mit Gott ist. Und es ist unsere Überzeugung und unser Glaube, dass an diesem Namen eines Tages überhaupt niemand mehr vorbeikommen wird. Und das ist eigentlich auch jetzt schon so. Dieser Name ist auch im Islam bekannt. Ich bin schon in Moscheen gewesen, da ist ein großer Prophet. In der Esoterik kommt keiner an Jesus vorbei. In vielen anderen Bereichen kommt man an ihm nicht vorbei. Und wir dürfen ja auch verstehen, dass die Zeitenrechnung an ihm ausgerichtet ist, auch wenn man sich um 7 Jahre verrechnet hat. Wir finden Jesus nur bei denen, die ihm folgen. Und wir sollten auch nicht an anderen Stellen suchen, auch nicht in Esoterik oder sonst wo. Jesus selbst kannte die Heiligen Schriften und kannte sie so gut wie wohl niemand vor oder nach ihm. Und wenn wir Jesus in Büchern, in Werken suchen, dann sollte das Hauptwerk die Bibel sein. Jesus Christus sagt im Johannesevangelium weiter: Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn in der Heiligen Schrift, in der Bibel, die Rede von Licht und Finsternis ist, dann horche ich immer auf. Es gibt für mich keine besseren Begriffe als das, wenn ich es beschreiben soll, was ich in 30 Jahren Ferne erlebt habe. Das ist Finsternis. Es gab nur eine kurze Zeit in diesen 30 Jahren, auch in der Rückschau noch, in der die in Licht getaucht war, sagen wir mal so. Es war eine Zeit, in der ich in einer Stadt lebte, die nicht gerade zu den schönsten Städten Deutschlands gehört. Das ist deshalb, weil über 90% dieser Stadt im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Das ist Gießen. Es ist die einzige Zeit, in der ich in 30 Jahren Leben ohne Gott, wie ich dachte, in der ich Licht sehe, wenn ich da zurückblicke. Ich machte eine Ausbildung, eine Umschulung und wusste, dass ich mit meiner ausgeprägten Rechen- und Mathematikschwäche nicht bestehen konnte. Ich hatte keine Chance, eine Ausbildung zum Buchhändler zu bestehen. Also begann ich damit, jeden Morgen auf meinem Weg zur Buchhandlung den Namen Gottes anzurufen. Ich sagte ihm sozusagen eher buschikos, wenig bis gar nicht Nähe suchend eigentlich, dass ich es wahrscheinlich ohne seine Hilfe nicht schaffen würde. Und wenn ich von dieser Zeit in jener Stadt viele Jahre danach spreche oder berichte, dann kann ich förmlich sehen, wie ein Licht da durchgeht durch diese 2 Jahre. Da war keine Finsternis wie in den anderen Jahren. Und heute weiß ich, warum das so ist. Damals verstand ich das nicht, was da so besonders gewesen sein sollte. 30 Jahre Irrfahrt in der Finsternis hatten bei mir ein Ende, als ich zu Christus finden durfte in diesem Büro, als ich seinen Namen in einem kleinen Büro anrief und ihn bat, sich mir zu zeigen. Er zeigte sich mir und sah mich voller Liebe an. Und man sollte nicht denken, dass das das Privileg eines Pastors, eines Gemeindereferenten, eines Evangelisten ist oder ein Privileg derer ist, die hier in der Gemeinde sind. Dieser Gott will alle Menschen mit sich versöhnen und öffnet allen Menschen die Tür, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen. Und ich möchte, wie in den vergangenen Tagen, wieder dieses Bild benutzen. Vielleicht ist es etwas, was man dann mitnimmt. Diese Tür, die nur diesen Spalt geöffnet ist, aus der dieses wunderbare, einladende, warme Licht dringt. Und wir einfach begreifen müssen, dass er nichts anderes will, als dass wir durch diese Tür hindurchgehen und zu ihm kommen. Und diese Tür heißt Jesus Christus. In Johannes 10 sagt er: Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Nähern wir uns Gott durch diese Tür, dann wird er uns nahe sein. Diese Nähe, die ich an jenem Tag in jenem kleinen Büro erleben durfte, werde ich nie vergessen. Mir begegnete da nur Annahme, nur Liebe, nichts anderes. Und mir liefen wirklich nur die Tränen. Ich habe mich nicht wiedererkannt. Ich musste auch gar keine Worte finden, denn es fiel alles irgendwie, wie gesagt, es war wie angekommen sein. Nach fast 30 Jahren spürte ich auch zum ersten Mal, dass ich die Worte Heimat, Zuhause wieder sagen, wieder verstehen konnte. Und so verliefen über Monate meine Nähemomente mit Gott. Ich konnte diese Momente oft gar nicht erwarten, bis ich endlich wieder für mich und mit meinem Gott sein durfte. Mein Leben lief sozusagen wie so ein Film an mir vorüber. Mir wurde bewusst, was ich alles getan hatte. Jede Kleinigkeit tauchte da auf. Ich musste vieles in Ordnung bringen mit seiner Hilfe. Ich bat Menschen um Vergebung. Ich spürte immer deutlicher, wie weit ich weg gewesen bin und wie dumm ich eigentlich gewesen war, erst so spät wieder zu ihm zu kommen. Und da war wirklich grenzenlose Freude, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich konnte ganz deutlich spüren, dass da einer in einer ganz anderen, unsichtbaren Welt ebenso große Freude darüber war, dass da jemand wieder zurückgefunden hat. Wie ich das spüren konnte, das ist mir noch heute ein Rätsel. Und noch einmal, das müssen wir wirklich wissen, da war kein einziger Vorwurf. Das war das, was mich am meisten erstaunte, was mich am meisten verwunderte. Mir wurde bewusst und immer deutlicher, was ich alles getan hatte. All die Dinge kamen hoch, ja, sie sprudelten sozusagen förmlich aus mir heraus. Und mir wurde auch klar, dass ich das sozusagen nicht alleine schaffen kann. Und so suchte ich also Kontakt zu einer Gemeinde, ich, der Einzelkämpfer. Suchte nur Kontakt zu einer Gemeinde. Unfassbar. In einer kleinen hessischen Stadt. Ähnliche Gemeinschaft, so groß etwa wie hier. Da waren Menschen, die mich sofort aufnahmen, wie in so einem Rettungsboot. Sie waren für mich da, sie halfen mir, mit all den Eindrücken, die ich sozusagen da gewonnen hatte, umzugehen. Und dann nahm sich ein Seelsorger der Aufarbeitung dieser fast 30 Jahre an. Ich kann gar nicht sagen, wie befreiend diese Wochen waren. Ich bin da rausgeschwebt. Und es ist das, was viele Millionen Christen auch erfahren haben. Auch in dieser Gemeinschaft hier ist das so, in Überlingen. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie das auch erleben, erfahren dürfen. Und denken Sie immer an diese Tür, die nur diesen Spalt geöffnet ist. Dass wir nichts Großartiges bewerkstelligen müssen, nichts Großartiges tun müssen, sondern nur zu ihm kommen. Dahinter wartet der liebende Gott, der uns voller Liebe anschaut. Und wenn wir das, wenn man das wagt, dann ist ein großer Schritt getan. Und das kann ein Leben wirklich verändern. Und im Anschluss an jeden dieser Themenabende standen Mitarbeiter und stehen auch heute zur Verfügung, die mit Ihnen sprechen, mit Ihnen beten, für Sie da sein werden. Sie erkennen sie an den weißen Namensschildern. Und zum Abschluss der Predigt möchte ich Sie bitten, Ihre Köpfe zu neigen und Ihre Augen zum Gebet zu schließen. Ich werde in meinem Gebet fragen, ob es dann Menschen an diesem Abend hier gibt, die ein Gespräch suchen, ein Gebet oder die ein Drängen vielleicht jetzt gespürt haben, dem sie nachgehen möchten. Dann möchte ich Sie bitten, das mir hier kurz mit einem Handzeichen zu zeigen. Nur die Mitarbeiter und ich werden es sehen. Wie wunderbar ist es, Herr, dass du so bist. Dass du uns so nimmst, wie wir sind. Dass wir keine großen Sprünge machen müssen. Dass du nicht erwartest, dass wir großartig sauber und rein vor dir stehen. Dass wir nicht tausend Dinge sagen müssen oder tun müssen, sondern dass du uns so nimmst, wie wir sind. Das kann nur der liebende Gott. Und ich danke dir, dass du so bist. Ich danke dir, dass wir jetzt einfach zu dir kommen können. Einfach vor diesem Thron der Gnade in Zuversicht hinzutreten dürfen. Lassen Sie noch einen Augenblick Ihre Augen geschlossen. Ich möchte Sie nun bitten, wenn Sie ein Gespräch, ein Gebet wünschen oder etwas verspürt haben, dem Sie nachgehen möchten, mir das hier kurz mit einem Handzeichen zu zeigen. Vielen Dank. Es ist wunderbar, Herr, dass du Licht bist, dass es keine Finsternis bei dir gibt.
Es ist wunderbar, dass du Geist bist. So kannst du den menschlichen Geist verstehen und dich mit ihm in Berührung bringen. Es ist wunderbar, dass du Liebe bist, weil das ist das, was wir suchen. Danke, Herr, dass du uns so nimmst, so annimmst, wie wir sind. So segne uns denn. Amen.
So es uns möglich ist, wollen wir uns zum Segen erheben. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.